SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Bei der Diskussion über den Haushalt von Bundeswirtschaftsminister Habeck ging es im Bundestag deshalb, logisch, vor allem um die Frage, wer ist schuld an der Wirtschaftsschwäche? Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Während die Opposition die Ampelkoalition für verantwortlich hält, wirft Wirtschaftsminister Robert Habeck den Unionsparteien CDU-CSU vor, Zukunftstechnologien wie Wärmepumpen und E-Autos schlecht zu reden. Zugleich forderte der Grünen-Politiker die Union auf, das von der Ampel geplante Paket zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts im Bundesrat mitzutragen. Würden alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt, könnte das Wachstum dauerhaft um 0,5 Prozentpunkte ankurbeln. Unionsfraktionsvize Jens Spahn warf Habeck dagegen vor, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Aus dem grünen Wirtschaftswunder sei ein blaues Wunder von Abstiegsängsten und Rezession geworden. Wachstum lasse sich nicht herbeisubventionieren, so Spahn. SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch rief die Union wiederum auf, bei einer Reform der Schuldenbremse mitzuwirken. Es gehe dabei um die Frage, ob der Staat in der Lage sei, tatkräftig zu investieren.
Steht die telefonische Krankschreibung auf der Kippe? Wenn es nach Bundesfinanzminister Lindner geht, schon. Denn er sieht einen Zusammenhang zwischen dem jährlichen Krankenstand und der Einführung der telefonischen Krankschreibung. Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio hält die Idee für eine Seifenblase.
Erst Ende letzten Jahres hat der gemeinsame Bundesausschuss, das heißt unter anderem die Vertreter der Krankenkassen und Ärzte, beschlossen, die telefonische Krankschreibung nach der Corona-Zeit auf Dauer einzuführen. Das Ziel ist, die Arztpraxen zu entlasten durch weniger Patienten in den Praxen, die nur wegen einer Krankschreibung kommen, dadurch auch weniger Bürokratie. Diese Regelung haben sich viele Ärzte gewünscht und deshalb gab es dafür auch politisch grünes Licht. Und das nun wieder nach nur einem Jahr zu kippen, kann ich mir nicht vorstellen, schon gar nicht mit Blick auf die bevorstehende Winter- und Erkältungszeit. Und nach Einschätzung der Krankenkassen macht das auch Sinn, dass sich die Leute in solchen Fällen nicht krank zum Arzt schleppen und auf dem Weg dorthin oder in der Praxis vielleicht noch andere anstecken.
Bundeskanzler Scholz und der kenianische Präsident Ruto haben ein Migrationsabkommen unterzeichnet. Das Abkommen wird als Win-Win für beide Länder verkauft. Jan Krümpel.
Unter anderem sollen mehr qualifizierte Fachkräfte aus Kenia nach Deutschland kommen. Der Bund bietet dafür ein schnelleres Visum, Hilfe bei der Jobsuche, weniger Bürokratie. Kanzler Scholz hat heute vor allem den IT-Bereich in Kenia hervorgehoben. Kenias Präsident Ruto hat nochmal betont, wie groß das Know-how seines Landes auch im Bereich erneuerbare Energien ist. Kenia bietet mit diesem Abkommen im Gegenzug unter anderem, dass die Bundesregierung kenianische Staatsangehörige leichter zurückschicken kann, wenn sie nicht in Deutschland bleiben dürfen.
Der Osten Europas bereitet sich auf Rekordniederschläge an diesem Wochenende vor. Ostdeutschland, Polen, Tschechien, sie rechnen mit stellenweise mehr als 300 Litern Regen pro Quadratmeter. Auch Österreich erwartet extremen Regen und im Bergland starken Schneefall. Um nach dem Brückeneinsturz in Dresden noch vor dem Hochwasser möglichst viele Brückenteile aus der Elbe zu bekommen, greift nun sogar die Bundeswehr ein. Seit dem Nachmittag sind auch Bergepanzer im Räumungseinsatz. Lukas Görlach.
Die Abbrucharbeiten am eingestürzten Teil der Carola-Brücke in Dresden verlaufen planmäßig. Das teilte das Straßen- und Tiefbauamt der Stadt Dresden am Nachmittag mit. 10 Bagger arbeiteten derzeit am Bauwerk. Übers Wochenende werde versucht, den gesamten Brückenzug C bis auf den zuerst eingestürzten Teil zu entfernen. Für den abgetragenen Schutt wurde ein Zwischenlager in der Nähe eingerichtet. Auch die Bundeswehr unterstütze mit 2 Bergepanzern den Einsatz. Die Stadtverantwortlichen rechnen damit, bis Sonntag trotz des steigenden Wassers weiterarbeiten zu können. Das teilte ein Sprecher der Dresdner Feuerwehr mit. Erste Analysen hinsichtlich der Schadensursache seien durchgeführt worden, dabei sei Korrosion an Bauteilen erkennbar gewesen. Ein Schwachpunkt sei ein Pfeiler gewesen. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. Das Straßen- und Tiefbauamt geht im Moment davon aus, dass ein Neubau der Brücke notwendig ist.
Den Chinesen zeigen, was ein deutsches Kriegsschiff ist. Diesen Auftrag haben die Fregatte Baden-Württemberg und der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main. Sie sind auf dem Weg durch die Meerenge zwischen Taiwan und China. Zusammen mit Taiwan und großen Teilen des südchinesischen Meeres betrachtet China die Taiwanstraße als sein Hoheitsgebiet. Bundesverteidigungsminister Pistorius macht die etwas andere deutsche Position deutlich.
Das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben und auch ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg. Und es sind internationale Gewässer, also fahren wir durch.
Es war damit gerechnet worden, nun ist es offiziell. Die Deutsche Bahn verkauft die Logistiktochter Schenker für 14,3 Milliarden Euro an den dänischen Konkurrenten DSV und bereitet der Belegschaft damit jede Menge Sorgen. Daniel Kuhr.
Mit DSV und Schenker kommen die Nummer 3 und die Nummer 4 der weltweiten Logistikbranche zusammen. Schenker hatte zuletzt einen Jahresumsatz von 19 Milliarden Euro auf dem Weltmarkt. DSV lag knapp darüber. Die 15.000 Beschäftigten bei Schenker deutschlandweit dürften die Nachricht mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben, vor allem in der Konzernzentrale in Essen. DSV hatte bereits angekündigt, im Zuge der Übernahme knapp 2.000 Stellen deutschlandweit zu streichen, sozialverträglich, wie es heißt. Vom Abbau betroffen dürfte aber vor allem die Verwaltung in Essen sein, befürchtet die Gewerkschaft Verdi. Der Betriebsrat wollte sich heute nicht äußern. Aus Kreisen ist aber zu hören, dass man dort mittelfristig mit dem Ende der Zentrale im Ruhrgebiet rechnet.
Die Olympischen Spiele in Frankreich haben sich auch die Nachhaltigkeit auf die olympische Fahne geschrieben. Viel Ausrüstung wurde deshalb nur gemietet. Anderes wird nun für den breiten Schul- oder Behindertensport gespendet und zum ersten Mal in der Olympiageschichte wird es Flohmärkte geben, bei denen Trinkbecher, Wimpel, Handtücher, Fahnen oder auch Hinweisschilder ein Souvenirleben bekommen sollen, statt einfach auf den Müll zu wandern. Stefanie Markert.
Die Preise bei 1 bis 60 Euro. Ein paar Socken für 3 Euro, Achtung Schnäppchen. Den legendären Hut der Volunteers gibt's für 25 Euro, genau wie die Retro-Markenkleidung der Medaillenbringer. Bei den Flohmärkten gehe es nicht so sehr um den Erlös, sondern um einen volksnahen Nachklapp zu den Spielen. Hamstern geht nicht, dank Kauflimit pro Kopf. Kleiner Wermutstropfen, ein Rugbyball mit Autogramm des Olympiasiegers Antoine Dupont ist nicht zu haben.
Übrigens, am Sonntag wird in Mühlhus olympisch getrödelt. Und das ist der bislang einzige Termin unweit der deutschen Grenze. Nur mal so als möglicher Ausflugstipp fürs Wochenende.
Fokus Südwest.
Der Karlsruher Energiekonzern NBW prüft eine Kapitalerhöhung von rund 3 Milliarden Euro. Über diese und weitere Finanzierungsmöglichkeiten stehe das Unternehmen im intensiven Austausch mit seinen großen Anteilseignern, dem Land Baden-Württemberg und dem Oberschwäbischen Landkreisverbund, heißt es.
Und dann war da noch
ein Lächeln für Germersheim. Dort hat der Bürgermeister die Einwohner mit einer Wette herausgefordert. Naja, man darf davon ausgehen, dass die Wette eigentlich nur Nebensache ist, der einzulösende Wetteinsatz schon bestellt und der Bürgermeister am Ende verliert. Aber das ist wohl auch sein Ziel. Denn eigentlich ist die gute Challenge vor allem die Verpackung für eine Aktion, bei der es ganz konservativ um das Miteinander und um Nachhaltigkeit in der Stadt geht. Ulrike Brandt.
Die Leute werden dazu aufgerufen, einen Baum zu pflanzen, eine Woche lang vegetarisch zu essen oder ein kaputtes Gerät reparieren zu lassen, statt es wegzuschmeißen. Auch wer anderen ein Kompliment macht oder auf der Straße 5 Personen anlächelt, kann an der Wette teilnehmen. Die Stadtverwaltung will damit das soziale Miteinander in der Stadt stärken und die Einwohnerinnen und Einwohner auf nachhaltige Themen aufmerksam machen. Deswegen passen die 50 Herausforderungen bei der Bürgermeisterwette auch zu diesen beiden Bereichen. Werden alle 50 Aufgaben in Germersheim erfüllt, schenkt CDU-Bürgermeister Markus Scheile Sekt aus, gratis für alle.
Mit kleinem Großes bewegen. Kann man übrigens auch, wenn man nicht in Germersheim wohnt. Dann halt ohne Sekt. Die Liste der Challenges gibt es im Internet. Einfach mal nach Germersheim und faire Woche suchen.
Und sonst so?
Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, ein Spruch eigentlich. Anders als bei der Fettecke, die 1986 aus Beuys Atelier entfernt wurde, hatten die Reinigungskräfte diesmal aber den dezidierten Auftrag, einen Graffiti-Schriftzug an der Fassade des Schnittgen-Museums in Köln zu entfernen. Haben sie dann auch gemacht. Vielleicht hätte man ihnen aber sagen sollen, dass es da böse Graffiti gibt, die weg soll, und gute Graffiti, die unter Denkmalschutz steht. Hat man nicht. Und so wurden auch große Teile des vom Schweizer Künstler Harald Nägli aufgesprühten Skeletts mit viel Mühe weggeputzt. Das Werk des Sprayers von Zürich, den man vielleicht als ideellen Großvater von Banksy bezeichnen könnte, ist aber nicht ganz verloren. Totenschädel und Hände sind noch erhalten und der Rest soll mit dem Einverständnis des inzwischen 84-jährigen Sprayers restauriert werden. Dazu gibt's dann mal wieder die Erkenntnis, das Putzen ganz schön teuer werden kann.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.